wie ich Kind war.
Das heißt aber 15, schon.
15, 16, da
scheint
aber nie etwas anderes.
Alles, was gegangen ist, haben wir gemacht.
Ternitzer Geschichtl.
Podcast 100 Jahre Ternitz. Im April 2022 besuchte uns Ottmar Posch. Er war von 2006 bis 2017 Geschäftsführer von Schöller-Bleckmann Neitec.
Herr Ingenieur Posch, Sie waren von 2006 bis 2017 waren Sie Geschäftsführer von Schöller-Bleckmann Neitec.
Richtig.
Wie hat eigentlich Ihr beruflicher Lebensweg begonnen?
Ganz grob, 1972 HTL-Matura, Maschinenbau in der Neustadt. Kurz darauf bin ich nach Hamburg, habe Schifffahrtspatent gemacht. War aber die Zeit, wo Irland intern im Krieg war. Das heißt, ich habe eigentlich dann eine Zeit gewartet, um anheuern zu dürfen. Die Zeit habe ich aber, ja, die Nerven habe ich nicht gehabt. Und eigentlich war Hamburg dann zu teuer, sage ich jetzt einmal, um dort zu warten. Habe mich wieder in den Zug gesetzt und bin nach Hause gefahren. Meine Eltern waren natürlich nicht unglücklich drüber. Ein, zwei Tage drauf bin ich nach Ternitz gepilgert und habe mich beim Herrn Zwickel seinerzeit umgehört, beworben, gefragt, ob Interesse besteht. War so. Und am 1. August 1972 habe ich praktisch meinen beruflichen Start gehabt. Ternitz, KTA seinerzeit.
Was ist das gewesen?
Sie werden sich da nicht mehr erinnern können. Vis-à-vis vom Hochhaus war eine Holzbaracke, so ein Kanal entlang. Das war eine konstruktionstechnische Abteilung. Da hat es die KTA gegeben, PTA, also Bautechnik, die mechanische MTA, also das waren so die Abteilungen. Wie gesagt, August 1972 Start als Konstrukteur. Das, was ich eigentlich davor absolut nicht ins Auge gefasst habe, das war eigentlich nicht wirklich die Präferenz, aber ja, okay, das war so. Das habe ich bis 1985 durchgezogen.
Also Sie wollten eigentlich was mit Schiffbau machen?
Nein, das war irgendwie Schiffsingenieurswesen, war aber nichts mit Schiffsbau, also es war eigentlich wirklich technische Tätigkeiten am Schiff. Das war aber nur ein reines Interesse, also während der Schulzeit schon verschiedene Sachen ausgelotet, was mich interessieren könnte. Mhm. Und war abgehackt und nie wieder in Erwägung gezogen.
Wie war damals die Situation bei Schöller-Bleckmann, wie Sie angefangen haben?
Eigentlich die Tätigkeit in der KTA war so, dass wir übergeordnet Bedarf abgedeckt haben. Und das vornehmlich, sage ich jetzt einmal, Ausbau Nahtlosrohrwerk. Das war eigentlich gerade zu der Zeit in der riesigen Entwicklung. Und da waren eigentlich so die meisten Kollegen, waren wir da unterwegs. Mhm. Und natürlich auf Zuruf auch, sage ich jetzt einmal, Stahlwerk und etc.
War da schon von einer Stahlkrise die Rede oder
nein,
gar nichts?
In der Zeit absolut nicht. Und ich kann mich noch erinnern, meine Eltern, vor allem der Vater, war überzeugt zu der Zeit. Also da hast du einen Job deines Lebens und da gehst du auch in Pension. Dass es dann schlussendlich wirklich so geworden ist mit, was weiß ich, wie viel Entwicklungsschritten und Eigentümer wechseln, war natürlich nicht bewusst. Aber, und dann war es eigentlich Anfang der 80er Jahre, hat sich die Entwicklung Stahl dramatisch geändert. Ich kann mich auf die Daten nicht mehr so exakt erinnern, aber 81, 82, 83 war schon gewerkschaftlich unterwegs. Die Leute waren mobilisiert, so irgendwie halt zu demonstrieren gegen die Absichten, Ternitz Stahlwerk zu schließen. Das war aber ein schneidendes Jahr für mich. Dazu war eigentlich dann von der Führungsseite schon die Entscheidung, wenn es dazu kommt, dann sind wir überbesetzt in der Abteilung, weil dann fällt ein ziemlicher Bereich weg, Stahlwerk, Graugässerei, alles was, was halt in die Branche mit der Stahlerschmelzung fällt. Das hat sich so weit entwickelt, dass es dann tatsächlich zu der Entscheidung gekommen ist. 85 hat man uns die Chance gegeben, wenn du da selber was findest, intern im Verband Schöller-Bleckmann, dann ist es positiv. Wenn du nichts findest, wirst du entweder wohin verschoben. Und die letzte Konsequenz dazu ist die gewesen, dass du den Job verlierst. Und darauf, da hat es dann schon die Entscheidungen gegeben, dass Umstrukturierungen vorgenommen worden sind, zumindest eingeleitet. Und da hat es dann schon, ja, ich sage jetzt einmal, Angebote gegeben, in die Richtung, ja, sie andersweitig zu verkaufen. Darauf bin ich nach Wien gependelt, habe in Wien mir Ölfeldtechnik beworben, nachdem ich aus der HTL-Zeit sprachlich auch Russisch Hintergrund gehabt habe, 5 Jahre. Zwar nicht maturieren dürfen, aber 5 Jahre bleibt schon ein bisschen was hängen. Zwar habe ich dann 15 Jahre keinen Bedarf gehabt, aber das war für die SBO derzeit nicht uninteressant. Das ist daran gescheitert, dass ich gesagt habe, da verdiene ich das. Und das Gleiche hätte ich gern. Und da hat es einen Entscheidungsträger gegeben, der gesagt hat, das Geld kriege ich 3 Damen für Auftragsabwicklung und ähnliches, Papier und Büro, war ihm das halt zu teuer. Aber es hat sich eigentlich in Wien die nächste Tür geöffnet und das war Verkauf Apparatetechnik. Also damals hat es Verfahrens- und Apparatetechnik heißen. War in Wien, war mir nicht bewusst, dass das so kurzfristig in Wien verkauft wird. Dort habe ich mich auch beworben mit dem Hintergrund, ja, okay, vielleicht ist eine Chance und der Leuchtapparatebau Dernitz wird ja doch weiter existieren. Das hat sich dann aber so positiv entwickelt, dass die sofort ja gesagt haben. Und die Entscheidung, dass das Haus in Wien verkauft wird, dass alle Mitarbeiter, sofern sie mitgehen wollen, an den Standort wechseln dürfen müssen. Und es war dann so. Ich bin dort zwar ein paar Monate gesessen, aber dann war ich gleich die Vorhut wieder zurück nach Dernitz, die Umsiedlung zu organisieren, war dann Hochhaus. Mit der Schließung Stahlwerk hat sich dann politisch-gewerkschaftliche dann die Entscheidung gegeben, dass der Apparatebau Kapfenberg im Gegenzug der Schließung Dernitz-Stahlwerk geschlossen wird und nach Dernitz transferiert wird. Das heißt, Dernitz-Apparatebau ist zu der Zeit immens aufgewertet worden. Also es waren dann nicht nur aber Teil-Leichtapparate mit dünnwandig und nur rostfrei, sondern da sind dann die auch noch heutigen Produkte aus Kapfenberg nach Dernitz gewechselt.
War aber am Anfang keine Erfolgsgeschichte, oder was
nein,
ich weiß nicht, also die haben wirklich Verluste gemacht.
War dann so, da hat man eigentlich dann den Apparatebauverkauf transferiert und hat man es von Dernitz aus bearbeitet, den Weltmarkt. Diese Tortenstücke, die man aus dem ganzen Schöller-Bleckmann oder VW-Bereich in Dernitz dann gemacht hat, wurde Teilprodukt privatisiert mit einem neuen Direktor. Das war von Anfang an eigentlich so mit einem Batsch des Scheiterns schon behaftet. Aber, ja, totgesagte leben länger, war damals tatsächlich so. Aber in der Phase war die Entscheidung so, abzustoßen ist so rasch wie möglich durchzuziehen. Und dann hat man wirklich den Badapparatebau privatisiert. 93 oder so. Jänner 93 hat man den Apparatebau verkauft um einen symbolischen Feeling.
War das wirklich so?
Das war so, ja.
Okay.
Wir sind zu einer Betriebsversammlung geladen worden und uns wurde der neue Eigentümer, das war ein Dernitzer, Ottmar Handel, vorgestellt mit Mann und Maus und mit allen, sag jetzt einmal, Maschinen, allen Rückstellungen übernommen 1993. Der wurde der neue Eigentümer, wurde privatisiert, ja, mit den Produkten, der ehemaligen Kapfenberger Schwerapparate Bausachen wurde da fortgesetzt. Wir haben Produkte und Aufträge mit übernommen gehabt nach Ternitz. Das war die Philosophie in den 70er, 80er Jahren auf jeden Fall. Handel hat dann aufgezeigt und gesagt, das sind Altlasten, wo er die Probleme noch hat. Es hat sicher einiges gestimmt, aber sicher nicht dazu geführt, dass wir Richtung Insolvenz geschlittert sind. Er war aber in seiner Eigentümerzeit auf der Suche nach einem strategischen Partner. Den hat er mehr oder weniger auch gefunden gehabt, nur der hat es dann durchschaut, wie die Lage ist im Apparatebau. Und der hat eigentlich nur abgewartet, bis die Insolvenz anzumelden war. Und haben sie innerhalb von Wochen mit dem Masseverwalter geeinigt und den ganzen Betrieb mit allem Drum und Dran. Es wurden ja alle im Zuge des Konkurses abgefertigt. Mhm. Ganz kurz drauf hat uns amerikanische Eigentümer Nutter übernommen. Mhm. Das war die Phase, die eigentlich sehr positiv aus meiner Sicht gelaufen ist, weil von dem 1996 bis 2008 waren wir 12 Jahre 100% im amerikanischen Eigentum. Die Kollegen haben sicher einige Millionen ausgelegt, um den Kauf zu tätigen, haben aber in den 12 Jahren nichts aus der Firma rausgenommen. Am Anfang war es natürlich ein holpriger Start ins Konkurs, bis da wieder das Vertrauen von Kunden oder Partnern findest.
Die Mitarbeiter sind alle dabei geblieben.
Die Mitarbeiter sind sukzessive nach der Auftragslage wieder aufgenommen worden. Mhm. Wenn ich mich so richtig erinnere, wie wir in den Konkurs gegangen sind, waren wir plus minus aber ein paar hundert ungefähr. Wie wir von den Amerikanern übernommen wurden, ich glaube, wir haben uns 35 oder 40 Leute gleich mit aufgenommen. Das waren die, wo es unbedingt erforderlich waren, Systemerhalter und um die bestehenden Aufträge zu bearbeiten. Und ich glaube, im zweiten Jahr waren wir schon 70 und im dritten Jahr haben wir eigentlich den Stand schon wieder gehabt, den wir vorher gehabt haben. Also, Amerikaner haben uns über die Schulter geschaut. Es war dann ein leitender Mitarbeiter da, der hat uns aber ganz selbstständig arbeiten lassen. Der hat nur immer geschaut, wie läuft was und wie machen wir das. Das hat eigentlich dann am Anfang immer nur diese Jahresmeetings gegeben. Der Herr Pantera war zu der Zeit der Geschäftsführer. Er ist halt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nach St. Louis geflogen und hat dort praktisch Bilanz abgeben dürfen.
Was für eine Funktion waren Sie damals?
Wie ich in den Apparatebau gewechselt bin, war es Auftragsabwicklung. Also alles, was halt rund um Kundenbetreuung war. Die Schnittstelle zwischen Kunden und zwischen dem Betrieb. Das war der Anfang. Dann hat man das aufgewertet, nachdem wir dann so große Aufträge schon gehabt haben mit diesen Schwerapparaten, die halt die 10 Millionen Schilling-Grenzen schon überschritten haben, hat man dann diese Auftragsabwicklung einige Leute rausgenommen und hat die zu Projektmanagern gemacht. Kollege Vollenhofer, Gerhard Müllner, Mitter, meine Wenigkeit. Also alles eigentlich vorher schon in technischen Sachen unterwegs, also eher nicht die kaufmännische Seite. Und als Projektmanager bin ich bis zu der Übernahme durch die Schwerapparatebau Kapfenberg nach Ternitz ist auch ein Qualitätssicherungsmann mitgekommen. Ab dem Zeitpunkt schon Ternitzer, der Herr Stahlmeier, der war Leiter Qualitätssicherung. Und eigentlich war der schon aufgrund der Stahlsituation schon in 55 Jahre alt und eigentlich berechtigt, Pension abzugleichen. Auf jeden Fall hat man dann einen Nachfolger für ihn gesucht, im Hause und in dem Topf, der zur Verfügung war, gestöbert. Zu der Zeit war ich noch nicht sicher, dass ich das machen möchte. Habe ich aber Fürsprecher im Haus und auch extern, vor allem extern. Und ab 92 wurde mir dann die Leitung Qualitätsmanagement übertragen. Das war ein enormer Schnitt. Erst Konstrukteur, dann eher auf die kaufmännische Seite und dann doch die Verantwortung zu übernehmen über die Qualität und über die Überwachung und über die ganzen Schnittstellen mit Behörden etc. Und da bin ich dann, glaube ich, 3 Jahre auf Kurse gefahren, österreichweit, bis ich schlussendlich und da Zertifikat abholen durfte, zum Qualitätsmanager ausgebildet.
Haben Sie nie das Gefühl gehabt, Sie wollen zu einer anderen Firma, weil es ja doch immer auf und ab gegangen ist?
Also, wie ich deinen Lebenslauf geschrieben habe, habe ich mich beworben. Das ist kein Geheimnis. Ich habe mich beworben, Regionalmanager war damals so ein Thema. Und der Bürgermeister Kautzner in den Kirchen, der hat damals gesagt, nein, das geht nicht, das sind zwar ausgeschrieben, diese Jobs, aber immer schaue ich mit Augenmerk auf die und die Personen. Und das war unmittelbar mit dem angedrohten Konkursverfahren. Ich habe mich noch beworben, Wolpersbach, damals Bayer, heutige Constantia Batz. Habe ich auch natürlich ja, Netzwerke, klar, überall kennst du da und dort wem. Ist nicht ganz abgesagt gewesen, nicht gleich eine Zusage. Und dann hat sich aber die Entwicklung mit Nutter so positiv entwickelt, dass die eigentlich schon gesagt haben, wir wollen dich auf jeden Fall gleich in der ersten Runde mit im Boot. Das war mein erster Besuch Amerika. Da war ich noch im Ausklang, Konkurs und Resturlaub und war nie praktisch arbeitslos in der Zwischenzeit. Wurden wir geladen und eigentlich ja das Vertrauen ausgesprochen und wir wollen mit euch als junge Garde neu starten. Damit hat sich eigentlich die Frage erledigt, dass ich mich anderweitig. Ich habe damals aber dann schon nicht mehr nur mehr jetzt Schöller gedacht, sondern eigentlich gedacht, Dernitz, der Standort, nachdem wir ja zu 90% dann Export betrieben haben, auch heute noch, ich glaube nicht, dass es viele Kunden in Österreich gibt für den Apparatebau, war das Interesse auf jeden Fall geweckt. Damals war dann der große Schwenk von der Auftragsabwicklung, bin ich dann noch von Dernitz nach Kapfenberg gewechselt und dann Monate in Kapfenberg meine Nachfolger einzuschulen und dann wieder zurück nach Dernitz. Projektmanagement, schon das Thema. Und dann ist die QS-Geschichte aufgepoppt. Und damit, ja, wie gesagt, aus heutiger Sicht Schicksal, Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wie man das immer bezeichnen kann. Damit hat sich vieles quasi in Karriere und der Entwicklung fast von selbst ergeben. Dann war ich halt bis zum Tod meiner Frau, 2005, war ich eigentlich als QS-Leiter tätig. Da war der Herr Pandera schon in seiner Auslaufphase und dann hat sich die Entwicklung weiter so von selbst ergeben. Der Pandera hat den Amerikanern vorgeschlagen, wer seine Nachfolge antreten darf oder soll. Aus seiner Sicht, die Amerikaner waren absolut dafür offen und sie wollten eigentlich wirklich aus der bestehenden Riege und nicht von einer Seite irgendwem einsetzen. Und aus der Situation hat sich dann ergeben, dass Pandera Kernberger und mich als seine 2 Nachfolger geteilt, kaufmännische Geschäftsführung, technische Geschäftsführung, vorgeschlagen und auch eingesetzt. Also eigentlich habe ich dann Mitte 2005 schon die Prokura gekriegt und 2006 mehr oder weniger die Geschäftsführung übertragen bekommen.
Wenn wir jetzt schon den Gesamtüberblick haben, warum ist dann das amerikanische Unternehmen, warum hat es dann Nutter verkauft?
Gute Frage. Die Amerikaner haben eigentlich den Kauf von Schöller in Gedanken, ein weltweites Unternehmen zu kreieren. Die haben ein Riesenunternehmen gehabt, das war ungefähr 7 bis 10 Mal so groß wie Dernitz. In St. Louis gehabt, das Stammhaus, seinen Standort in Kanada gehabt, dann haben sie ihn eben nach Österreich für die Connection zum Osten, was den Amerikanern immer eigentlich verwehrt war, aus strategischen Gründen, auch, sag ich mal, von oben her. Österreich, Italien war ein Standort, Malaysien, das eine oder andere. Aber sie wollten sie wirklich global aufstellen. Und irgendwann in diesen 12 Jahren war die Firmenphilosophie auf einmal in eine andere Richtung gelenkt, weg vom Fertigungsrisiko, eher in die Richtung Klima, Energie. Und dann haben sie sich von dem abgetrennt und das verkauft und das abgestoßen. Und dann haben sie so ein unverschämtes Angebot gekriegt, den Standort in St. Louis, am Mississippi entlang, riesiges Areal, ein Angebot gekriegt, das zu verkaufen. Und das war eigentlich dann der ausschlaggebende Zeitpunkt. Und jetzt selber nicht mehr einen Apparatebau betreiben, wo man dann mehr oder weniger spielen konnte. Das bleibt in Amerika, das kriegt sie in Österreich. Damit waren wir auf einmal fast die einzigen Fertiger im ganzen Unterbereich. Und dann das Interesse immer größer und größer geworden und auch Ternitz wieder auf den Markt zu bringen. Uns dann ausgeschrieben, dass das dann schlussendlich wieder in Österreich gelandet ist. Das war absolut nicht vorauszusehen. Das hat keiner gewusst. Da waren wir nie eingebunden. Also das war Nutter im Hintergrund vielleicht noch der Herr Bandera, dass der halt immer so seine Informationen geteilt hat. Aber die Suche waren extern vergeben. Und schlussendlich waren 2 oder 3 Bewerber für den Kauf. Davon war eine Kärntner Firma, die zweite war die Christoph. Da sind wir immer nur gesessen und haben Frage- und Antwortspiel gemacht, wie das laufen könnte. Und Christoph Gruppe hat dann den Zuschlag gekriegt, 2008. Da hat es aber dann definitiv gar keine Änderungen gegeben. Nicht? Das heißt, die haben das übernommen, gekauft mit Mann und Maus.
Weiß man, was für einen Betrag oder darf man das nicht sagen?
War so 23, 25 Millionen Euro. War schon schön, ja. Wobei Nutter am Ende ja, der Meinung noch gehabt hat, dass sie es noch zu billig verkauft haben. Mit den Aussichten, mit der Auftragslage, ich kann nur sagen, die 12 Jahre mit Nutter waren eine Erfolgswelle für die Firma. Und die ist aber dann weitergegangen. Die ist auch unter der Christoph eigentlich gelaufen.
Herr Ingenieur Bosch, ich muss Sie wieder zurück ein bisschen bringen an die Ereignisse, bevor das alles passiert ist. Ich habe da so Fotos von der Demonstration, was halt im Jahr 1981 war, wegen der Schließung vom Stahlwerk. Ich habe Sie da auch ein Foto entdeckt, davon habe ich Sie da gefragt. Sind das Sie da, oder?
Ja, ja.
Wie war da damals die Stimmung? So oft sind die Leute nicht in der Netz auf die Straße gegangen.
Nein, das ist richtig. Die Stimmung war zu der Zeit eigentlich dramatisch. Man hat eigentlich dem Stahlwerk als Herzstück betrachtet und mit der angedrohten Schließung des Stahlwerks hat man eigentlich befürchtet, dass das Richtung Ganzschließung von Ternitz sein könnte.
Es war am 14. Jänner 1983.
War man nicht sicher, aber es war 83. Da waren halt dann über die Gewerkschafter und über Politik und Eigentümer Ternitz selbst natürlich dahinter, das nicht zu verlieren.
Ich finde, es ist so eigenartig, wenn man das liest, weil es hat ja verschiedene Maßnahmen gegeben, wie Kurzarbeit, gleichzeitig ist zu dem Zeitpunkt der Lehrwerkstätte eröffnet worden. Also es ist ja so viel passiert. Also auf der anderen Seite hat man probiert, alles zu machen. Ein Stahlwerk ist ja dazu gebaut worden.
Ja, Stahlwerk war die Strandgussanlage, auf das erinnere mich, die ist ausgebaut worden und nie in Betrieb gegangen. Also das war eine technische Revolution, nicht? Das zu installieren, hat sicher viel Geld benötigt. Dann hat man es gebaut gehabt. Die Frage hat sich eigentlich immer wieder gestellt. Hat man da schon gewusst, dass das eine Investition ist, die nie zum Arbeiten kommt? Ja, war so. Aber es ist ja nicht nur Stahlwerk gewesen, weil es war die Gässerei dazu und es war die Glüherei und ich weiß nicht, welche Betriebe direkt mit dem Stahlwerk halt verbandelt worden. Das Hammerwerk ist dann übrig geblieben und alles andere Seite Kiembauer ist. Das ist ja radiert worden.
Ich denke mal, die Arbeiter, die müssen ja total verunsichert gewesen sein, was da los ist.
Waren sicher, nicht? Man, ja. Und dann sind ja diese Stahl-Sondermaßnahmen dann in die Wege geleitet worden. Ich glaube, mit 50 daheim bleiben. Mhm,
das war dann 1984, war das. Ja. Das sind schon mit 55, also die Männer und ja, 50 die Frauen. 50
die Frauen. Kann man sich dann im Nachhinein wieder fast gar nicht mehr vorstellen. Weil dann kannst du es wieder in die umgekehrte Richtung dran länger bleiben. Man hat Leute zurückgeholt, die man vorher mit 50 und 55 da lassen hat. Wenn man es benötigt hat, oder weil halt das eine oder andere dann in eine andere Richtung unterwegs war. Ja, das waren Entscheidungen, die über, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Politiker da vorstellig waren und beruhigen wollten, von der Gewerkschaftsseite, von der Politik natürlich auch. Wir unternehmen eh alles für euch und so weiter, aber zu der Zeit war, ja, Stimmung war sicher keine gute.
Ja.
Im Standort.
Ich habe wirklich viele Briefe gefunden vom Bürgermeister Samwald, der halt wirklich die ganzen Politiker angeschrieben hat. Damals die Minister alle und mit einer Resolution, was halt im Gemeinderat beschlossen worden ist. Aber das hat alles nichts gebracht, scheinbar, oder?
Ja, es war von oben her, glaube ich, man wäre da die Entscheidungsträger geworden, kann ich ja gar nicht sagen. Nicht? Weil das hat man ja wahrscheinlich als Normalsterblicher nicht den Einblick gehabt. Nicht nur von ganz oben, sondern auch Niederösterreich, Steiermark. Ja. Jeder hat für sich gekämpft. Das sind ja Standorte, die vorher andere Richtlinien gehabt haben, doch zurückgenommen worden. Ich erinnere mich an Hochdrucktechnik in Kapfenberg, der eigentlich nur ein Teil dieses ganzen Verbands war. Da haben sie mit den richtigen Unterstützern dagegen gewehrt und das ist immer geblieben. Ist dann mehr oder weniger ganz eine andere Schiene gelaufen und waren aber die gleichen Endkunden. Das hat keiner berücksichtigt, das war jedem eigentlich egal. Wer der Stärkere war, hat damals wahrscheinlich die Weichen gestellt und das ist halt so.
Finden Sie, dass der damalige Betriebsrat eigentlich genug getan hat? Weil ich habe nämlich einen Artikel gefunden, ich meine, das ist eine kommunistische Zeitung. Da wird Herr Hundsmüller wieder als Betriebskaiser bezeichnet, der was mit einem dicken Mercedes fährt und sich Schnitzel und Bier präsentiert und offenbar, vielleicht ist jetzt vor, dass der offenkundig seinen Frieden mit den Streichern und Zerschlagern gemacht hat. Und dafür auch gut honoriert wird. Ich meine, man muss schon wissen, von was für einer Seite das kommt.
Aber ja, schon klar.
Aber
ich meine, dass das ein Dorn im Auge war von vielen und in der unsicheren Zeit hat man wahrscheinlich als Arbeiter mehr noch als wir die Angestellten. Aber die Arbeiter haben natürlich am meisten um den Arbeitsplatz gefürchtet, weil sie ja die Masse waren. Also nicht durch ein Verhältnis das war, aber wenn du jetzt Stahlwerk und alle anderen anhängenden Betriebe und die ausradierst, die finden nicht irgendwo einen adäquaten, sag jetzt einmal, Ersatzposten. Und dass die natürlich die Führenden und vor allem ja auch der Betriebsrat ist dazu immer wieder auftreten und hat natürlich alles beschwichtigt und alles unternommen. Kann ich nicht sagen, ob gut oder schlecht. Dass die auch genannte Betriebskaiser, die haben immer eine Funktion gehabt, die waren wirklich sehr hoch angesiedelt. Nicht? Das war ja das war ein Bindeglied schon zwischen Direktor und eigentlich dann allen anderen Betrieben. Der Betriebsrat viel Einspruchsrecht und Macht gehabt hat, indem er ja die ganze breite Masse vertreten hat, das ist natürlich eine zweite Geschichte. Nicht? Und ob er das ausnutzt oder nicht, dass der Betriebsrat und der Person, Hans Müller, Mercedes und Chauffeur gehabt hat und gerade in der Zeit sicher viel unterwegs war, jetzt mit allen anderen zu konferieren und was auch immer, was zu schnapsen oder abzusegnen, ist eine zweite Geschichte.
Hätte man das Ihrer Ansicht nach verhindern können, das Ganze?
Alles, was so ganz einschneidende Maßnahmen erfordert, die Schließung von irgendwas oder Rochaden, ob man das verhindern kann oder ob man so ein bisschen die Maßnahmen anderweitig durchführen kann ich nicht sagen. Mhm. Aber alles, was so einschneidend ist mit Schließungen, das ist natürlich, das tut bis ins Herz weh. Auch die Anzahl der Betroffenen kann man ja nicht so wegwischen. Es waren ja 4.500 Leute, was der nicht zu besten Zeiten waren, nicht? Wenn man es heute betrachtet, 40 Jahre später, 30 Jahre später, kommen sie jetzt auch mit den Entwicklungen Rohrwerk und Höfeld, kommen sie auf keine 1.500 wahrscheinlich nicht. Das ist ein Drittel. Ob man das verhindern hätte können, weiß ich nicht, weil das war ja eigentlich die Stahlkrise war ja eine andere. Ne? Die war ja nicht nur österreichweit, sondern die war ja weltweit.
Dernitz hat lange Zeit damit gekämpft, den Imagewandel zu schaffen, von der Arbeiterstadt zu etwas anderem, zu etwas Modernerem. Glauben Sie, dass das gelungen ist oder wie sehen Sie die Entwicklung?
Ja, ich würde sagen, ist teilweise gelungen, weil wenn man Stadt so dasteht, wie Dernitz heute dasteht und eigentlich in der Industrie verkraften konnte oder musste, dass man nur mehr ein Drittel der Mitarbeiter dann hat, dann hat man wahrscheinlich die richtige Weichenstellung geschafft, gezwungenermaßen. Eigentlich hat die Stadt selber kaum oder gar nichts dazu beitragen können. Die Unterstützung ja im eigenen Interesse. Ne? Der Herr Samuel ist da mitgegangen, war eigentlich so Leiter von diesen ganzen Demonstrationen und hat sich vehement dafür eingesetzt, aber ich glaube, die Entwicklung, ich kann jetzt gar nicht sagen, in welche Richtung, aber viel breiter aufgestellt, also nicht nur industriell. Ja, Dernitz hat sich da wirklich entwickelt, finde ich schon. Ja.
Ist Dernitz nach wie vor ein Wirtschaftsstandort?
Schon, ja. Wenn man das jetzt vergleicht mit ähnlichen, was mein Kirchen glaubt nicht, was naheliegend ist, dann ist Dernitz nach wie vor eher ein Wirtschaftsstandort, aber auf jeden Fall ist das ein Standbein nicht.
Herr Posch, noch eine Frage. Sie waren eigentlich Geschäftsführer von einem sehr großen Konzern und trotzdem sind Sie immer so bodenständig geblieben. Wie haben Sie denn das geschafft?
Wenn ich meine eigene Situation beurteilen darf, ich war immer ein Teamplayer. Ich habe eigentlich stark gesucht, gefunden, die Zusammenarbeit mit Kollegen, Mitarbeitern. Und das ist jetzt das Einzige, was ein bisschen eine Wehmut ist. Die Neuen oder die Nachkommen haben das Verhältnis absolut nimmer. Das heißt, alle, was hinter mir die Funktion dann wahrgenommen haben, die haben keine Verbindung mehr gehabt. Nachdem ich wirklich so lange in dem Geschäft war und eigentlich in verschiedenen Bereichen tätig war, habe ich natürlich viele gekannt, viele Verbindungen auch nutzen können. Viele sind gleichaltrig in der Werkstatt gewesen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist der große Unterschied zu heute. Heute wird alles mit starken Pressen und Druck ausgeübt, was zu der Zeit, wo ich meine Geschäftsführertätigkeit, ich habe ein offenes Ohr immer gehabt für die Anliegen und ich habe aber auch umgekehrt, wenn Bedarf war, ich habe da einmal fragen müssen und die Leute haben das gemacht, ob das jetzt Samstag, Sonntag oder Linz.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was gewesen war, wenn Sie die Firma gekauft hätten damals? Entschuldigung.
Die Frage ist gar nicht so abwegig. Irgendwann war die Situation, wie Nutter verkauft hat, haben sie tatsächlich die Frage an das Management, also die Führungscrew, gestellt, ob wir die Firma nicht übernehmen wollen, mit allen, was auch immer, kaufmännischen Möglichkeiten, Krediten etc. Und nachdem bis auf ein paar wenige Jüngere noch alle, die das miterlebt haben, wie das ist, in eine Insolvenz zu schlittern und einen Konkurs durchzumachen, war das für alle eigentlich kein Thema. Und keiner wollte das Privatvermögen riskieren. Nicht? Ich meine, jeder hat halt Familie und ein Haus und was weiß ich, aber wenn ich das alles einsetzen hätte müssen, das war dann schlussendlich seine Ablehnung Mutter gegenüber. Nein, sucht sich wem, der das übernimmt. Wir übernehmen gern die Funktionen, aber wir wollen nicht.
Danke, Herr Busch, für das sehr interessante Gespräch.
Konzept und Inhalt: Magister FH Gabriele Heiden und Robert Graf. Musikalisches Geleit: Leopold Eibel. Technische Umsetzung: Robert Graf.